Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir begrüßen Sie beim Verkündigungsprogramm der Bibelgemeinde Berlin. Vers für Vers legen wir Ihnen das lebendige Wort Gottes aus. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse an unserem Audiomaterial und wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören und Nachdenken.
Vor Jahren soll sich in der Bielefelder Gegend einmal folgende Geschichte ereignet haben. Irgendein Maurerlehrling war auf sein Polier sauer und hatte sich entschlossen, ihm einen üblen Streich zu spielen. Eines Abends war es ihm gelungen, den Zollstock seines Vorgesetzten zu entwenden und ihn mit viel Geschick und Fleiß um etwa 2 Zentimeter zu verkürzen. Am nächsten Tag griff der Polier nichts an in seinen Zollstock, schwang die Kehle und mauert den Giebel, in welchen am nächsten Tag den Fenstern eingesetzt werden sollte. Als schließlich der Schreiner kam, um das Fenster einzusetzen, passte es an allen Ecken nicht und fast hatte es eine Schlägerei zwischen Polier und Schreiner gegeben, die sich gegenseitig der schlampigen Arbeit beschuldigten. Beide legten selbstbewusst ihren Zollstock an die Fenstereröffnung, um zu beweisen, dass der andere nichts nach Maß gearbeitet hatte. Und nachdem sie nur ein paar Mal gemessen und einander der Kurzsichtigkeit beschuldigt hatten, wurden sie stutzig und merkten, dass es doch wohl nicht um rechten Dingen zuging. Sie haben es einfach nicht verstanden. Schließlich kam ihnen die Idee, ihren Zollstöcke einfach nebeneinander zu stellen, zu legen, zu vergleichen. Und siehe da, der Zollstock des Mauers war einige Zentimeter kürzer als der andere. Ich weiß es nicht wirklich, ob diese Geschichte nur gut erfunden ist oder nicht. Aber sie macht deutlich, dass ein großes Durcheinander entsteht, wenn die Maßstäbe nicht stimmen. Ich bin überzeugt, dass Satan, der Diabolos, heimlich, während wir schliefen, die Maßstäbe von uns Christen verändert hat. Und ich glaube, wir können das nirgendwo klarer sehen als auf dem sexuellen Gebiet heutzutage. Und deshalb möchte ich heute unsere Serie über die 10 Gebote fortsetzen. Und wie ihr schon wisst, sind wir bei das 7. Gebot angelangt. Das 7. Gebot. Bitte schlag mal das 2. Buch Mose mit mir auf zu 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 14. Ich glaube, ich habe das auch letztes Mal erwähnt, dass das wahrscheinlich eine von den bekanntesten Gebote ist. Was steht hier? 2. Buch Mose, 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen. Dieses Gebot ist ein schlichtes, unbedingtes und unwiderrufliches Negatives. Du sollst nicht. Kein Argument wird angeführt, keine Ursache genannt, denn es bedarf keiner. Wie das letzte Gebot, das wir betrachtet haben, du sollst nicht morden, ist die Kernaussage dieses Gebotes genauso klipp und klar und unmissverständlich. Mit anderen Worten, die Auslegung von diesem Vers ist überhaupt nicht verwirrend oder kompliziert. Ganz im Gegenteil, hat der Herr das ganz einfach für uns gemacht. Er verbietet genau das, was es sagt. Übrigens, das ist auch eine grundlegende Regel bei der Auslegung der Schrift. Und es lautet folgendes. Die Bibel sollte in ihren wörtlichen und normalen und natürlichen Sinne verstanden werden. Ganz einfach, oder? Manche Ausleger heutzutage versuchen aber, eine tiefere, geistliche oder bildliche Auslegung zu der Schrift zu finden, weil was da klar und deutlich steht, können oder wahrscheinlich besser gesagt, wollen sie nicht vertagen. Aber wir müssen akzeptieren, was die Schrift uns lehrt oder sagt, egal ob das unserer Meinung nach gut oder schlecht klingt. Oder? Hör ich ein Amen? Danke. Amen. Leute, manchmal das passt nicht in unser Gottesbild. Und dann müssen wir das noch einmal überlegen. Das ist nicht die menschliche Weisheit. Das ist nicht meine Meinung. Aber das ist Gottes Wort. Und ob das passt in meine Augen nicht, ob Gott so ein Gott ist oder nicht. Das bedeutet gar nichts. Wir müssen Gottes Wort gehorchen. Die Schrift warnt uns vor einer Zeit genauso wie unsere heutzutage. Man sieht es in 2. Timotheus, Kapitel 4, 2 bis 5. Paulus, auch seine junger Timotheus, hat diesen Worte geschrieben. Verkündige das Wort, triff dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Hier ist es. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lusten Lehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihren Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in alle Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Wie machen die Leute das heutzutage? Ja, wie schaffen sie Lehre zu ihren eigenen Lusten? Sie gehen woanders. Sie suchen eine Gemeinde aus, wo es nicht angesprochen werden, die Sexualität oder andere Dinge, die nicht in ihren eigenen Meinungen nicht passen. Ihr Lieben, wir sollen Gottes Wort nie, ich meine das, nie ändern oder einige Dinge einfach ignorieren oder bewusst übersehen. Einfach weil wir es nicht mögen oder es zu schwierig oder dornig ist. Dafür ist Gottes Wort nicht da. Wenn wir Gott wirklich gehorchen möchten, dann müssen wir in jedem Detail gehorchen. Sonst ist das keine echte Liebe. Ich habe gerade diese Geschichte von Mose und Aaron. Gott hat Mose und Aaron eine bestimmte Anweisung gegeben. Sie sollen zu diesem Fels sprechen, anstatt ihn zu schlagen. Und Gott hat ihm eindeutig gesagt, okay, sprich zu diesem Fels, und dann wird Wasser rauskommen. Was hat Mose getan? Er hat diesen Fels, wie er früher das getan hat, geschlagen. Kleine Abweichung. Für ihn vielleicht, aber nicht für Gott. Für Gott war das Rebellion gegen ihn. Und so ist das bei uns der Fall, wenn wir einige Dinge einfach ignorieren. Wir müssen Gottes Wort lesen in seinem normalen, buchstäblichen, historischen, grammatischen Sinn, genauso wie sie ein anderes Stück Literatur verstehen würden, die sie heute lesen. Die Wahrheit ist die Wahrheit, egal ob sie uns stört oder nicht. Okay, lass uns zurück zu unserem Text gehen, okay? Das war nur eine kleine Einleitung. So, was will das 7. Gebot, du sollst nicht ehebrechen, uns verbieten? Ehebruch, ganz einfach, ist eine sexuelle Beziehung einer verheirateten Person zu einem Partner außerhalb der Ehe. Es ist ein Verbrechen, das ausschließlich eine verheiratete Person begehen kann. Wenn ihr denkt, ihr seid Single oder sowas, dann habt ihr keine Chance, dieses Gebot zu brechen, oder? Nein. Andererseits sind Unzucht und Hurerei alle sexuelle Handlungen, die außerhalb einer Ehe stattfindet. Ihr Lieben, Gott hat die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau von Anfang an aufgestellt. Er hat dies so gemacht aus einigen sehr guten Gründen. Zunächst, ich gebe euch ein paar gute Gründe für die Ehe. Zunächst hat Gott die eheliche Beziehung beabsichtigt als die primäre menschliche Beziehung auf dieser Erde. Mit anderen Worten, es gibt überhaupt keine wichtigere Beziehung auf dieser Erde als das zwischen einem Mann und einer Frau. Ihr könnt das nachschlagen, das war die erste Beziehung, 1. Mose Kapitel 2, Vers 23 bis 24. Zweitens hat Gott von Anfang an beabsichtigt, dass die Ehe eine permanente Beziehung auf dieser Erde sein sollte. Jesus sagte Folgendes in Matthäus 19, Vers 6. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Drittens hat Gott beabsichtigt, dass die Ehe eine heilige Beziehung sein sollte. Die Ehe, ihr Lieben, ist ein ernsthafter Bund vor Gott zwischen einem Mann und einer Frau. Aus diesem Grund sollte die sexuelle Vereinigung nur innerhalb von diesem Bund stattfinden. Es gibt keine Ausnahmen. Aber warum? Vielleicht einige euch denken, aber warum? Ich meine, ich liebe diese Frau. Oder ich liebe diesen Mann und Gott kennt mein Herzen. Er kann das sogar sehen. Stimmt? Warum? Weil Gott es von Anfang an so gemacht hat. Und zwar als ein Schutz für den Mann und für die Frau. Außerdem will Gott, dass die sexuelle Vereinigung heilig und rein ist. Und Ehebruch zerstört alles, was Gott innerhalb einer Ehe beabsichtigt hat. Das zerstört alles. Ehebruch zerstört schlicht und einfach den Ehebund. Dieses Bund ist dann gebrochen. Es zerstört das Vertrauen zwischen einem Mann und seiner Frau. Es zerstört die Familie als den grundlegenden Baustein der Menschheit. Es ist nicht nur einen Mann, die Frau, aber es zerstört auch die Kinder. Und es zerstört, was Gott als heilig und rein beabsichtigt hat. Gottes Wort ist unmissverständlich klar, dass einige Sünden schlimmer sind als andere. Wisst ihr das? Versteht aber bitte nicht falsch, was ich meine. Alle Sünden, egal was für eine Sünde es ist, nach Römer 6, Vers 23, verdient den Tod, das heißt des ewigen Verdammnis, die Ewigkeit entfernt von Gott. Nichtsdestotrotz gibt es einige Sünden, die schlimmer sind als andere. Es gibt einige Sünden, die in diesem Leben sowie auch in der Verdammnis einer größeren Beurteilung, Schande und Schmach tragen als andere. Und ihr Lieben, Ehebruch ist sicherlich eine davon. Ohne Frage, Gott hasst Ehebruch. Malachi 2, Vers 16. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscher. Darum hütet euch in euren Geist und werdet nicht untreu. Ehebruch ist überall in der Bibel verboten. Nicht, dass ihr denkt, naja, okay, das war ein Vers. Ich bitte dich, wenn es vielleicht wichtiger war oder wäre, dann würde Gott das mehrmals erwähnen. Das hat er auch. Hiob beschreibt Ehebruch als ein Schandtat und ein strafwürdiges Vergehen. Hiob 31, Vers 11. Und Josef, als er aus den Fängen der Frau Potiphars entfloh, beschrieb diese Sünde als großes Unrecht und eine Sünde gegen Gott. 1. Mose 39, Vers 9. Und wie wir das, oder wie einige von euch gehört habt am Freitagabend, Sprüche 5, Vers 4. Die Sprüche warnen junge Männer immer wieder vor dem Ehebruch und der Verführung. Es ist auch sehr interessant, dass Ehebruch auch oder oft als ein Bild für Götzendienst gebraucht wird. Götzendienst. Ihr Lieben, wenn wir irgendetwas in unserem Leben wichtiger nehmen als Gott und in irgendeinem Bereich des Lebens Gottes Geboten nicht gehorchen, ist es schlicht und einfach Götzendienst. Habt ihr das verstanden? Ein weiterer Aspekt des Ehebruchs, oder was die Bibel davon lehrt, und alle diejenigen, die zu der fremden Frau eingehen, werden mit einem dummen, gefesselten Tier verglichen. Glaubt ihr das? Ein dummen, gefesselten Tier. Sprüche 7, Vers 21. Durch ihr eifriges Zureden verleitet sie ihn und riss ihm fort mit ihren glatten Worten, so dass er ihr plötzlich nachlief, wie eine Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihm sein Leben kostet. Ziemlich ernst. Nicht nur ist Ehebruch überall in der Schrift verboten, sondern die Bestrafung dafür war sogar die Todesstrafe. Gott hasst Ehebruch. Und diejenigen, die Ehebruch begangen haben, laut des mosaischen Gesetzes, sollten unbedingt sterben. 3. Buch Mose, 20, Vers 10. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. So ernst hat Gott diese Sünde gesehen. So sehr hat Gott diese Sünde gehasst. Und er hasst es immer noch, Leute. Ein Kommentator sagt Folgendes. Das ist ein gutes Zitat. Hör mal zu. Gewiss hat ein Ehebrecher den Tod verdient. Ein Mann, der seine eigene Frau verraten wurde, wird ohne Frage alle oder alles verraten. Ehebruch ist Landesverrat gegen deine Familie und Gott hasst es. Früher wurde in fast jeder Kultur Ehebruch als eine schändliche und unehrenhafte Sünde angesehen. Sogar Ungläubige haben diese Sünde als etwas Böses und Ekelhaftes angesehen. Jedoch ist das in Europa und in den USA und viele andere Länder schon lange nicht mehr der Fall. Unsere Kultur und Gesellschaft arbeitet unablässig hart daran, diese steife, unrealistische und veraltete Ansicht zu vergessen. Das ist ihren Wunsch. Sie wollen das nicht mehr hören. Hör auf mit diesem ganzen alten Buch. Diese alten moralischen Prinzipien, sie waren für ein paar tausend Jahre vielleicht gültig. Aber wir wohnen jetzt in die 21. Jahrhundert. Und nicht nur das, ich liebe diese Frau und diesen Mann. Und darum geht es, oder? Gottes Liebe, oder? Was auch sehr interessant ist, dass sich die Sprache, die wir heutzutage benutzen, um Ehebruch zu beschreiben, drastisch geändert hat. Vor ungefähr 30 oder 40 Jahren wurde Ehebruch überall als Ehebruch und Sünde gekennzeichnet. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Heute wird Ehebruch und Hurerei als ein Seitensprung beschrieben, als ein Eskapade, als ein Bettgeschichte oder sogar als ein Abenteuer beschrieben. Wir benutzen sogar diese Worte selber in unserer Sprache. Vor ein paar Jahren habe ich eine Werbung gesehen, wobei ein Mann von seiner Frau mit einer anderen Frau im Bett erwischt wurde. Und als Lösung, alles wieder in Ordnung zu bringen, wurde bei dieser Werbung vorgeschlagen, hör mal zu, vorgeschlagen, dass du deiner Frau einen Kinogutschein kaufst. Du solltest deiner Frau einen Kinogutschein kaufen, denn laut dieser Werbung würde sicherlich alles wieder gut sein. Es ist kaum zu glauben. Wir schmunzeln über solche Werbungen manchmal. Aber was will unsere Gesellschaft uns damit beibringen? Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau wird nicht mehr geehrt und geschätzt, stattdessen verappelt und verspottet. Ein treuer Ehemann oder eine treue Ehefrau ist heutzutage nicht normal, eher asozial, eher ungewöhnlich und sehr unnatürlich. Bei ihnen ist Ehebruch etwas Normales, etwas Menschliches. Und jeder macht das, oder? Also, bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich auch so gedacht. Das war vor 20 Jahren her, fast. So war es in meiner Schule. Das habe ich nur gesehen, nur das. Die Zeitungen, Filme, Fernsehen, Musik und fast jede Art von Werbung versucht, Ehebruch als alltäglich und normal vorzustellen. Trotz allem, was unsere Gesellschaft, Hollywood und die Big Bosses der Kondomhersteller behaupten wollen, Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe bringt immer nur Schande und Katastrophe und ihren Konsequenzen sind beides temporär und ewig. Wenn ihr ein paar Minuten habt, schlag mal Sprüche 6, heute Nachmittag, ich meine. Sprüche 6, Kapitel 32 bis 33 auf. Ich kann nicht alles lesen, okay? Sprüche 6, Vers 32 bis 33. Vielleicht eines der besten Beispiele, die wir in der Schrift finden, das veranschaulicht genau wie schlimm und zerstörerisch diese Sünde wirklich ist, ist die bekannteste oder die bekannte Geschichte von David und Bathsheba. Man liest auch davon in 2. Samuel, Kapitel 11 und 12. Davids Eskapade, Bettgeschichte, Seitensprung mit Bathsheba beeinflusst nicht nur den ganzen Rest seines Lebens, sondern auch das Leben von vielen anderen Menschen um ihn herum. Und Leute, wenn ihr das nicht glaubt, wir sprechen immer noch 3000 Jahre später davon, oder? Das ist immer noch ein Beispiel für uns. Und diesen Schmach, diesen Schande folgt David immer noch nach dem Tod. Ihr Lieben, Sünde ist nie, ich kann es nicht betonen, ist nie eine private Sache. Sünde ist nie eine private Sache. Nach Davids Sünde mit Bathsheba lügt er, und schmiedet er einen ganz raffinierten Plan, seine Sünden zuzudecken. Aber sein Plan klappte nicht. Und deshalb musste er Uriah, der Mann Bathsebas, ermorden. Sein Plan hat nicht geklappt. Und als weitere Konsequenz musste auch das Baby von David und Bathsheba sterben. Obwohl Gott das Leben von David verschonte, er hätte die Todesstrafe auch verdient, Leute. Aber Gott hat durch seine Gnade einfach sein Leben verschont. Hat diese Sünde Davids verfolgt und gequält und sein Ruf und dem ganzen Königreich geschadet. Sünde ist nie eine private Sache. Liebe Gemeinde, die Bibel lehrt eindeutig, dass unsere Sünden uns herausfinden werden. 4. Buch Mose 32 bis 23. Wenn ihr aber nicht so handelt, siehe, dann habt ihr gegen den Herrn gesündigt und ihr sollt erkennen, dass euren Sünden euch finden wird. Es werde euch finden. Mit anderen Worten, du hast absolut keine Chance, dem Gericht Gottes zu entkommen oder zu entfliehen. Vielleicht wird es nicht so bekannt oder auf die, wie sagt man, auf die große Glocke gehängt wie bei David und Bathsheba. Aber es wird euch folgen, euer Leben lang. Das kann ich euch garantieren, hundertprozentig. Sprüche 6, Vers 27. Das ist eine sehr wichtige Vers. Ich glaube, Pascal wird viel Zeit nächste Woche am Freitagabend damit verbringen, zumindest hoffe ich. Kann jemand Feuer in sein Gewand tragen, ohne dass sein Kleider in Brand geraten? Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? Was ist die Antwort darauf? Eindeutig, nein, niemals. Vers 29, so ergeht es dem, der zu der Ehefrau seines Nächsten eingeht, keiner wird ungestraft bleiben, der sie anruht. Keiner wird ungestraft. Gott hat die sexuelle Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau geschaffen, damit beide, hör mal gut zu, nicht, dass ihr denkt, ja, die Bibel gemeint ist so steif, das kann ich nicht glauben. Damit beide es genießen können. Aber das nur innerhalb den schützenden Grenzen des Ehebundes. So war Gottes Plan von Anfang an und so bleibt Gottes Plan immer noch heute noch. Ihr Lieben, lasst uns zu den unterliegenden Prinzipien des 7. Gebots überleiten. Ich muss mich jetzt beeilen. Wie wir schon beim letzten Mal gesehen haben, wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, betrachten wir lediglich eine Zusammenfassung von des ganzen Gesetz Gottes. Es handelt sich hierbei um die große Kategorien, wenn wir die 10 Gebote anschauen. Und jedes einzelne dieser Gebote, auch das 7. Gebot, kann in viele positive, negative Pflichten aufgefächert werden. Gleich wie die anderen Geboten, so bringt dieses Gebot sehr weit abgesteckte moralische Verpflichtungen mit sich. Das 7. Gebot, was ist das Prinzip dieses Gebotes? Das 7. Gebot befasst sich nicht nur mit der physischen oder körperlichen Tat, sondern vielmehr, ihr Lieben, mit den Gedanken des Herzens. Laut unserem Herrn Jesus Christus, dem Autoren der Heiligen Schrift und höchsten Gesetzgeber, werden auch unsere begehrlichen Gedanken durch dieses Gebot verboten. Matthäus 5, Vers 27, Vers 28. Manchmal hört man seine eigene Sprache nicht, aber manchmal schon. Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass das gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Manche denken, dass Jesus hier ein neues Gesetz gegeben hat. Andere denken, dass es hier eine neue Auslegung gegeben hat. Aber beide Annahmen sind falsch. Jesus hat weder ein neues Gesetz noch eine neue Auslegung gegeben, sondern er wollte ihnen die ursprüngliche Bedeutung des siebten Gebotes erklären. Sie haben es einfach übersehen, aus den Augen verloren, andere Dinge betont. Und wie ich schon am Anfang dieser Serie erwähnt habe, versuchten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die wortwörtliche Auslegung dieses Gebots zu befolgen. Und dabei verpassten ihre eigentliche Bedeutung voll und ganz. Bei den 10 Geboten, wie auch bei allen moralischen Geboten, geht es vor allem um das Herz des Menschen und nicht so sehr um sein äußeres Verhalten. Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, das zweite, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und in Markus 7, Vers 20 bis 23. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Und diesmal fängt er damit sogar an. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Wollt ihr wissen, wo das, wie es heißt, Frontlines zu der Krieg ist? Heißt Frontline auf Deutsch oder die Front, der Front ist für diesen Krieg? Leute, es ist euer Herzen. Das ist, wo diesen Front ist, diese Kriegsfront. Da müssen wir anfangen. Vielleicht wird das ein Schock sein, aber Jesus lehrt, dass jede Tat des Ehebruchs vor allem eine Sünde des Herzens ist. Viele Leute glauben, dass Ehebruch nur geschehen kann, erst wenn man sich auszieht. Aber unser Herr lehrt, dass Ehebruch schon mit den Gedanken beginnt. Ihr Lieben, Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber ist vor allem eine Sache deines Herzens und nicht unbedingt eine Sache deiner Taten. Dann kommt eine gute Frage. Eine gute Frage lautet oder stellt sich jetzt: Gibt es denn überhaupt keinen Unterschied in Gottes Augen zwischen einem ehebrecherischen Gedanken und einer ehebrecherischen Tat? Was denkt ihr? Absolut. Doch, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen unseren Gedanken und unseren Taten. Aber es ist nur durch Gottes Gnade, dass unsere ehebrecherischen Gedanken nicht unbedingt die Schmach und die zerstörerische Resultat mit sich bringen. Beide Tat und Gedanken haben die Schrift nach den Tod verdient. Beide Tat und Gedanken sind unmissverständlich vom siebten Gebot untersagt. Und beide Tat und Gedanken sind von Gott gehasst. Ohne Ausnahmen. Hör mal gut zu. Ohne Ausnahmen. Unsere Welt ist voll mit herrlichen und wunderschönen Dingen, die der Herr gemacht hat. Nicht wahr? Es ist einfach so. Man sieht es überall, auch in Winterzeit, im Februar. Okay? Leider aber ist es so oft, dass das, was Gott am Anfang gut gemacht hat, später durch die Menschen verdreht, missbraucht und zur Sünde gemacht wird. Es gibt zahlreiche Beispiele davon. Zum Beispiel die Umwelt, die Wissenschaft, Erziehung von Kindern, die Ehe und natürlich auch die Sexualität wird verdreht und missbraucht. Von Anfang an hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Die sexuelle Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau war auch ein Teil seiner wunderbaren Schöpfung. Und es ist ohne Frage eines von den feinsten und schönsten Geschenken Gottes an den Menschen. Ist es auch. Die sexuelle Beziehung wurde für mindestens zwei Absichten geschaffen. Ihr wisst es schon. für die Zeugung oder Fortpflanzung der Menschheit. Und zweitens für die Freude und den Genuss eines Mannes und einer Frau innerhalb der Ehe. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann liest mal das Hohelied Salomos, um das zu bestätigen. Oder die Sprüche. Okay? Und man sieht es eindeutig. Aber nach dem Fall, genauso wie mit allen anderen, hat der Mensch die sexuelle Beziehungen von etwas Wunderbarem zu einer selbstsüchtigen und sündhaften Tat umgewandelt. Okay, wie sieht die Strafe für die Übertretung dieses Gebotes aus? Hebräer 13, Vers 4. Schlag mal das auf. Hebräer 13, Vers 4. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott was? Richten. Eindeutiger gibt es nicht. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Das griechische Wort hier für Bett in diesem Vers ist das Wort koite. Von diesem Wort wird auch das deutsche Wort koitus abgeleitet, was so viel wie Beischlaf bedeutet. Und Gott will mit diesem Vers etwas ganz klar und deutlich sagen. Nummer eins, Sexualität innerhalb des Ehebunds ist etwas Wunderbares. Es ist ein reines Geschenk Gottes. Und Nummer zwei, Gott plante und schuf die Sexualität und allein die Ehe ist die Platz für ihren Erfüllung. Allein die Ehe. Aber bitte nehmt zur Kenntnis, dass alle sexuellen Beziehungen außerhalb der Ehe von Gott als Sünde bezeichnet werden. Und es gibt keinen Ausnahmen. Noch einmal, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Und dann in 1. Thessaloniker 4, 3 bis 8. Denn das ist der Wille Gottes, euren Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlichen Begierden wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seine Brüder in diese Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge. Wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dieses verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Und es gibt so viele andere Schriftstellen, wirklich. Ursprünglich bedeutet Heiligung etwas fernhalten oder einfach beiseite setzen von einem normalen Gebrauch für einen speziellen oder besonderen Gebrauch. Und dieses Wort wurde benutzt, um Schüsseln und verschiedene Gegenstände zu beschreiben, die in den Tempel Gottes benutzt wurden. Und hier in diesem Vers sagt Paulus, dass unsere Heiligung Gottes Wille ist. Er sprach nicht allgemein über unsere Heiligung, sondern ganz konkret in Bezug auf unsere sexuelle Heiligung. Im Griechischen ist das Wort für Unzucht und Unmoral das Wort Porneia. Das Wort Porneia. Es kommt auch dieses Wort Pornography davon. Okay? Es bedeutet sexuelle Unsauberkeit und Unreinheit. Und beschreibt sexuelle Beziehungen vor der Ehe oder außerhalb der Ehe. Porneia kann auch Homosexualität beschreiben. Nur als Information. Alles, was Porneia beschreibt, war eine ernsthafte Verdrehung von Gottes Plan. Und deshalb ermahnt Paulus alle Gläubigen, sich von Porneia fernzuhalten. In 1. Korinther 5, 9 bis 13 warnt Paulus Christen von Umgang, hör mal zu, von Umgang mit Unzüchtigen. Anders gesagt, die Christen in Korinth sollten überhaupt keinen Umgang mit jemandem haben, der als Bruder oder Schwester in Unzucht lebt. Halte fern von solchen Leuten. Wir sollen heilig sein von solchen anderen Menschen. So steht es da. In 1. Korinther 6, 13 bis 20 warnt Paulus die Korinther von Unzucht zu fliehen. Hier erinnert Paulus die Gläubigen an die Tatsache, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Leute, manchmal müssen wir fliehen. Manchmal müssen wir sofort einfach unser Internet und der Fernseher einfach weg aus diesem Zimmer oder einfach aus unser Fenster, nicht wirklich, nur bildlich gemeint, zu werfen. Und weg von dieser Situation. In Galater 5, 19 bis 21 beschreibt Paulus die Frucht des Fleisches. Es ist auch kein Zufall, dass er seine Liste mit Ehebruch und Unzucht beginnt. Warum? Leute, was kommt auch vor? Vielleicht ihr sagt, naja, aber ich habe das nie mit Taten gemacht. Aber Leute, was hat Jesus, wir haben gerade gelesen, was Jesus Christus gesagt hat. Denkt daran, es fängt in das Herzen an, mit einfach einer Zeitschrift, mit Internet, was so einfach ist, oder ein Fernsehprogramm. Okay? Beide Missetaten, Ehebruch und Unzucht stehen in krassem Gegensatz zu der Frucht des Geistes, die man bei einem Christen erwartet. Und am Ende seiner langen Liste fügt er hinzu, hör mal gut zu, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Leute, wir sprechen natürlich, jeder von uns fällt auf die Nase. Aber Unzucht, Unmoral, Pornäe sollte uns nicht beschreiben. Das sollte uns nicht charakterisieren. Wir fallen auf die Nase, manchmal durch einen Blick auf eine Frau oder einen Mann oder einen Gedanken, was durch den Kopf geht. Dann müssen wir Buße tun. Aber für diejenigen, die in so einem Zustand leben, das beschreibt eher eine ungläubige Person. Laut diesem Vers. Das ist die Frucht des Fleisches, nicht die Frucht des Geistes. Ihr Lieben, das ist eine Warnung, die mehrmals in der Schrift wiederholt wird. In Kolosser 3, 5 bis 6 warnt Paulus die Gläubigen, mit sexueller Sünde drastisch umzugehen, da sonst der Zorn Gottes über die betreffenden Personen kommen würde. Klasse, da, ich lese es vor. Tötet daher euren Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das heißt die Ungläubigen. So, wir sollen was mit unseren Gliedern tun? Sollen die sie wirklich töten? Okay? Einfach drastisch mit diesen Sünden umgehen. Okay, ihr sagt, gut, Kerry, das war schön und einfach, ich stimme überein. Aber wie? Wie soll ich das machen? Wie können wir diesem Gebot gehorchen? Und das ist eine gute Frage. Wie wir schon gelesen haben, heißt es in Matthäus 5, Vers 27 und 28, ihr habt gehört, das hat Jesus gesagt, das Gesagte ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Aber Leute, Jesus hört nicht auf mit diesen Vers. Lies mal die nächsten paar Versen mit sich. Vers 29 und 30. Darum geht es, okay? Das ist wirklich der Schlüssel zu diesem Gebot. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzes Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Lehrt unseren Herrn wirklich, dass wir uns selbst verstummen sollen? Ist das der Betonung von diesem Vers? Ist das der wirkliche Bedeutung? Sollen wir wirklich unser Auge auspicken, unsere Hand abhacken? Wie würden wir denn aussehen? Nach ein paar Tagen. Würden wir quergelähmt in ein Bett irgendwo liegen? Vielleicht nicht mehr am Leben. Vielleicht noch ein paar Stunden. Lehrt unseren Herrn das? Der Kontext spricht hier von sexuellen Reinheit. Aber welches Glied ist verantwortlich? Wir sollen das abhauen. Anders gefragt, was ist die Ursache für die sexuelle Unreinheit? Welches Glied sollen wir abhauen und von uns werfen? Nur die Antwort ist wohl klar. Das Problem ist nicht unser Glieder, sondern das menschliche Herz. Das ist das Problem des menschlichen, sündhaftigen Herz. Und nun die Antwort ist wohl klar. Das bedeutet, Selbstverstümmelung wäre keine Heilmittel gegen die Begierden. Unser Herr will uns beibringen, wie man mit solchen sündigen Begierden umgehen kann. Mit anderen Worten, Leute, und hier ist der Punkt, okay? Sünde muss radikal behandelt werden. Es muss radikal behandelt werden. Das ist der ganze Betonung von diesem Text. Hey, wenn es irgendetwas euch ableitet zu sündigen, dann haue das Ding ab, wirf das weg von dir. Tu immer, was es bedeutet. Okay? Euch weg von diesen Sünden zu gehen, in die andere Richtung zu laufen. Denk an dieses wunderbare Beispiel von Josef. Was hat die Frau von Potiphar? Sie wollte mit ihm, neben ihm liegen. Ehebruch mit ihm. Ein Tag nach dem anderen. Er hat einfach seine Hemd einfach losgelassen. Aus diesem Zimmer losgerannt. Abgehauen. Wunderbarer Beispiel. Wenn eine Frau zu nah an euch steht oder kommt, hau ab. Ich meine das wirklich wortwörtlich. Hau ab. Okay? Get out of there! Man sagt in Englisch. Okay? Wenn du mit sexuellen Begierden und Sünden kämpfst, dann ist das Einzige, was du tun kannst, eine radikale Maßnahme. Du musst diese Sünde töten, vernichten und erstecken. Was bedeutet das ganz praktisch? Dass du unter Umständen deinen Fernseher aus dem Haus werfen musst. Ich habe einmal gehört von einem Mann, der hat einfach die Nummerpad, wie heißt diese Fernbedingung, er hat diese bestimmte Zahlen abgebrochen. Er konnte das nicht mehr benutzen, denn er konnte nicht auf diese Kanäle gehen. Weißt du? Keine schlechte Idee. Es kann auch vielleicht heißen, dass du deine Internetverbindung kündigen musst. Aber ich muss das denn, ja, ich kann das nicht, ich muss das einfach benutzen. Denn hol mal Rechenschaft. Gute Rechenschaft von jemand. Und tu das in die Öffentlichkeit, wo deine Kinder immer noch und deine Frau immer noch vorbeilaufen können. Dann können sie sofort sehen, was du guckst. Oder vielleicht sogar einen neuen Job suchen musst. Was immer dich zu dieser Sünde verleitet, schaff es aus deinen Weg, so radikal, wie es auch sein mag. Das war der Punkt von Jesus Christus. Wollt ihr das wirklich? Seid ihr wirklich ernst? Dann musst ihr das tun. Ihr Lieben. Und das ist echte Buße, was Dieter früher gesagt hat. Das ist echte Buße. Nicht ein bisschen herumzuspielen. Ja, ich würde nicht so weit in die Zukunft gehen, damit rum. Aber radikale Maßnahmen. Und deshalb sieht man echte Buße. Ihr Lieben, es fordert eine standhafte, felsenfeste und unabänderbare Verpflichtung zur sexuellen Einheit, um den Feind der sexuellen Sünde zu zerstören. Römer 13, Vers 14. sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Tu das nicht! Heiligung ist nicht eine geheime Methode für Superfromme, die nur ein paar Gläubigen finden und beherrschen, sondern Heiligung ist ein lebenslanger Kampf und ein Ringen mit der Sünde in dein Leben. Es bedeutet harte Arbeit und manchmal schwierige Entscheidungen, die nicht popular zu treffen. Vergesst nicht, dass es am besten ist, der Sünde von Anfang an zu widerstehen. Es ist wie zum Beispiel das Unkraut im Garten. Je eher du damit beginnst, es auszurupfen, desto einfacher es ist die Pflege des Gartens, nicht wahr? Ein Bäcker hat einmal gesagt, dass nur ein Gramm Sauerteig eine Tonne Brotteig durchsäuern kann. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das hat Dieter einmal erwähnt. Er hat persönlich mit diesem Bäcker gesprochen und ihm diese Frage gestellt. Also, wie können wir uns vor dem Ehebruch schützen? Leute, ich glaube, ich habe 7 Tipps. 7 Tipps für euch, dann sind wir fertig, okay? Ich brauche nach 5 Minuten ungefähr. 7 Tipps. Okay. Tipp Nummer 1. Stell sicher, dass Christus den ersten Platz in deinem Leben einnimmt. Stell sicher, dass Christus den ersten Platz in deinem Leben wirklich ernsthaft einnimmt. Mit anderen Worten, Christus muss in unserer Ehebeziehung eine übergeordnete Position innehaben. Wir werden niemals fähig sein, Gottes Plan für die Ehe zu erfüllen, solange wir nicht aktiv Jesus Christus in allen Bereichen an die erste Stelle stehen oder setzen. Er allein kann uns die Kraft geben, um zu gehorchen. Im Psalm 112, Vers 1 heißt es, Halleluja! Wohl dem Herrn, der den Herrn fürchtet, der große Lust hat an seinen Geboten. Und im Psalm 128, Vers 1 spricht in ähnlicher Weise, Wohl jedem, der den Herrn fürchtet und in seinen Wegen wandelt. Und in Prediger 12, Vers 13 steht, Lass uns die Summe aller Dinge hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das soll jeder Mensch. Diese 3 Versen ermahnen uns alle, uns zuerst zu fürchten und dann gehorsam folgen zu lassen. Wir können nicht in Gottes Geboten wandeln, wenn wir keine tiefe, ehrerbietige Liebe für den Herrn haben. Er muss als Herr unser Herzen regieren, bevor wir die geringste Hoffnung haben können, das zu tun, was er sagt. Versteht ihr das? Er muss an die erste Stelle stehen. Wisst ihr was? Glückliche, verheiratete Männer und Frauen wachsen nicht plötzlich eines Tages auf und denken, heute werde ich Ehebruch begehen. Einfach aus dem blauen Himmel. Das tun sie nicht. Ehebruch ist normalerweise der letzte Schritt in einer langen Serie von kleinen gedanklichen Kompromissen und Selbstbetrug. Wayne Mack. Ihr habt Wayne Mack gehört von diesem Kanzel. Er hat übrigens die längste Predigt bei uns jemals gehalten. Und er wird das immer noch sein Rekord haben heute. Okay, ich verspreche das euch. Er sagt das. Ehebruch geschieht nicht schnell. Es handelt sich fast immer um einen Prozess. Die, welche in Unzucht fallen, fallen normalerweise nicht weit von dem Punkt, an dem sie sich in Geheimen schon längst gebucht haben. Sie sind nicht weit zu fallen, oder? Sie haben schon längst gebucht. Ja, danke. Ihr Lieben, es ist viel wahrscheinlicher, dass du langsam in sexuellen Sünden abdriftest, als dass du urplötzlich Ehebruch begehst. So ist es. Schon lange, bevor jemand das bemerkt hat, in dein Gedankenwelt. Und da ist wirklich diesen Front, wo wir kämpfen müssen. Tipp Nummer 2. Okay? Genieß dein Ehebett. Ist gut, oder? Ja? Hör ich ein Amen? Ja, mindestens ein. Gut, danke, Pascal. Paulus lehrt in 1. Korinther 7, dass jeder Mann seine eigene Frau haben sollte und jede Frau ihren eigenen Mann. Warum? Ganz einfach. Aufgrund von Unzucht. 1. Korinther 7, 2 bis 3. Um aber Unzucht zu vermeiden. Er sagt, genau um diesen Punkt zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die ihr schuldig ist. Ebenso auch die Frau der Mann. Sprüche 5, 18 bis 20. Noch eine sehr gute. Ihr habt das auch am Freitag. Hey, deine Quelle sei gesegnet und freu dich an die Frau deiner Jugend. Die liebliche Hündin, die anmutige Gemse. Ihr Busen soll dich allezeit sättigen. Von ihr lieben sollst du stets in Zucht sein. Warum aber, mein Sohn, solltest du von einem Verführer in Zucht sein und den Busen einen Fremden umarmen? Darf ich ganz offen mit euch sprechen? Als ob ich bis jetzt nicht getan habe. Okay, gut. Die beste Verteidigung gegen einen Verstoß des siebten Gebotes ist guter, gottgewollter Sex. Es ist guter, gottgewollter Sex, ist die beste Maßnahme in Verteidigung. Du sollst mit deinem eigenen Mann und deiner eigenen Frau die eheliche Gemeinschaft genießen, laut diesem Wort. Ihr Lieben, ihr sollt wirklich hart daran arbeiten. Das ist es so, dass es so ist und dass es so bleibt. Okay? Es ist nicht einfach, dass es immer so der Fall ist. Man muss wirklich hart daran arbeiten. Und ganz besonders hier, okay, in deiner Gedankenwelt. Ich weiß, dass auch einige hier, die hier sind, die noch nicht verheiratet sind. Okay? Und das tut mir leid. Das tut mir leid im Moment. Oder ihr seid verheiratet, Dinge stimmen nicht ganz hundertprozentig. Aber mein Rat dann ist, bete dafür. Bete insbrünstig dafür, okay? Für eine, entweder eine Ehemann oder eine Ehefrau oder dass Dinge wieder in Ordnung geht in euren Ehen, okay? Und manchmal ist das der Fall. Und dann muss man, wie ich gesagt habe, jeder muss hart daran arbeiten, okay? Dass es so bleibt. Tipp Nummer 3. Schließ einen Bund, und das ist ganz besonders für euch Männer, und auch die Frauen, schließ einen Bund mit euren Augen. Schließ einen Bund mit deinen Augen. Hiob 31, Vers 1. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Wunderbarer Beispiel. Sprüche 6, Vers 25, etwas Ähnliches. Begehre nicht in deinem Herzen nach ihren Schönheit und lass dich nicht fangen von ihren Blicken. Okay. Tipp Nummer 4. Hör auf den biblischen Rat anderer. Lass dich warnen. Hör auf den biblischen Rat anderen. Salomo warnt seinen Söhne vor diesen großen Sünden. Immer wieder. Sprüche 23. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meinen Wege wohlgefallen. Denn die Hure ist eine tiefe Grube und die Fremde ist ein gefährliches Loch. Ja, sie lauert auf wie ein Räuber und vermehrt die Treulosen unter den Menschen. Nimm den Rat deinen Eltern, gute Freunde, der Ältesten oder Pastoren in der Gemeinde an. Zu eurem Wohl. Und sie führt uns zu der Verherrlichung Gottes. Nimm Tipp Nummer 5. Das ist sehr wichtig. Erlerne Selbstbeherrschung. 1. Korinther 9, Vers 27. Was hat Paulus gesagt? Sondern ich bezwinge mein Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich wurde. Selbstbeherrschung ist eine sehr wichtige Maßnahme in dem Kampf gegen die sexuellen Versuchungen. Hör mal gut zu, dieses Sehr gutes Zitat. Ein Lehrer hat einmal so gesagt, und das habe ich auch persönlich mehrmals gesehen in das Leben von anderen Menschen. Disziplin in einem Lebensbereich wirkt sich auch in einen anderen Lebensbereich aus. Der Mangel an Disziplin in einem Lebensbereich schwappt genauso in anderen Lebensbereich über. Ein Mann sollte in seiner Arbeit seine Gefühle, seine Reaktionen und seine Verlangen selbst beherrscht sein. Hier ist das. Wenn er das nicht ist, dann wird er auch Schwierigkeiten haben, im richtigen Ehebett zu bleiben. Es ist nur wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Tipp Nummer 6. Schütze dich vor Freundschaften mit dem anderen Geschlecht. Schütze dich vor Freundschaften mit dem anderen Geschlecht. Ernsthafte Männer und Frauen, die sich vor sexuellen Sünden schützen wollen, sollten keine engen Freundschaften mit dem anderen Geschlecht suchen oder haben. Die Ausnahme sind natürlich die eigenen Frau, Mutter, Schwester, Großmutter, okay? Die sind die Ausnahmen. Mit denen darfst du viel Zeit verbringen, okay? Gerne. Anders ausgedrückt, sei sehr vorsichtig, nicht zu viel Zeit allein mit dem anderen Geschlecht zu verbringen. Ganz einfach, Leute, okay? Aber das ist sehr wichtig. Manchmal denken wir, können beste Freunde haben, die nicht meine Ehemann ist. Oder die nicht meine Ehefrau ist oder was noch immer. Leute, das funktioniert und klappt nicht. Okay? Natürlich sollte man freundlich, okay, gegenüber jemand anders sein, von einer Frau oder einem Mann. Das meine ich nicht. Sei außerdem vorsichtig, wie und wann du jemanden von anderen Geschlecht beruhst. Ein Klopfen auf den Rücken, ein Handschlag oder gar eine Umarmung. Und Umarmung können bei Einzelnen angemessen sein. Davon spreche ich nicht. Dennoch sollte innige und sehr lange Umarmungen, Küsse und Berührungen in einem Bereich, der sexuelle Nebenbedeutung haben könnte, für jeden Tabu sein, der nicht mit seinem Gegenüber verheiratet ist. Wir sollten die Frauen oder die Männer von jemand anders nicht anhasten. In einem gewissen Sinne, okay? Eine andere Sache, vor der wir uns hüten sollten, umfasst all das, was in irgendeiner Hinsicht als Flirten angesehen werden kann. Aufpassen. Außerdem sollten wir es unterlassen, eheliche Probleme mit irgendjemand zu bereden, ob Mann oder Frau, der nicht qualifiziert und willens ist, uns biblische Empfehlungen und Ratschläge zu geben. Anders ausgedrückt wird eine Verpflichtung, sich niemals bei irgendjemandem über seinen Ehepartner zu beschweren, insbesondere bei jemandem von anderen Geschlecht, eine große Hilfe für alle jene sein, die entschlossen sind, sexuelle Reinheit zu bewahren. Mit anderen Worten, Leute, ich sollte nicht einfach zu meinen Nachbarn gehen und sich beschweren über meine Frau. Wie, ja, sie sieht nicht so schön aus wie du da. Und, oder sie ist manchmal, weißt du was, sie kocht nicht so richtig, wie du das kochen kannst. Einfach sich zu beschweren, wenn es wirklich ehrliche oder ähnliche Probleme gibt, wir sollen das nicht mit einer Person von einem anderen Geschlecht einfach das alles sagen. Außer wenn sie uns biblische Ratschläge geben können. Wie bei einem Pastoren oder Ältesten oder so. Sowas. Hoffentlich habt ihr das gut verstanden. Wenn nicht, wenn ihr denkt, Carrie ist völlig daneben, sprich mal mit mir danach, okay? Natürlich ist es kein biblisches Befehl, wegen dieses Freundschaften mit jemand anders, okay, mit jemand von dem anderen Geschlecht. Aber dieses weit verbreitete Ratschlag zeugt von großer Weisheit. Es ist nur Weise da. Ein Autor sagte einmal Folgendes dazu. Ein Mann, der nicht den Abhang des Berges herunterfallen will, sollte nicht an dessen Rand auf Zehenspitzen herumtapsen. Darum geht es nicht. Wisst ihr was? Meine beste Freundin ist meine Frau. Und in einer biblischen Art und Weise bin ich sehr stolz darauf. Ich bin sehr dankbar dafür. und ich bin der beste Freund von meiner Frau. Manche mögen sagen, das sei gesetzlich, aber ich glaube, es ist ganz praktische Weisheit, ihr Lieben. Und Tipp Nummer 7, bete viel. Bete viel und ernstlich und bitte Gott, dass er dein Herz reinigt und bewahrt. 1. Korinther 10, Vers 13. Ich schließe ab mit diesem Vers. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euren Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. So möge der Herr uns alle helfen in so einem wichtigen Bereich. Lass uns zusammen gehen.
Wir vertrauen darauf, dass Gott Sie durch diese Worte zurüstet und erbaut. Weitere Informationen zu dem Dienst der Bibelgemeinde Berlin finden Sie auf unserer Webseite unter www.bibelgemeindeberlin.de. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.